und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal hat Ben diese Folge vorbereitet mit dem Thema Euthanasie, gerade in Bezug auf die Kliniken in Marsberg, und hat auch ein Interview mit Professor Kersting vorbereitet, was ihr euch gleich anhören könnt. Viel Spaß dabei.
Schönen guten Tag, Herr Professor Kersting. Es freut uns sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben und die Zeit genommen haben, durch ein Interview in unserem Projekt teilzunehmen. Das Interview wird dann in 4 Teile gegliedert sein. Der erste Teil wird daraus bestehen, dass ich ein paar Fragen zu Ihrer Person vorbereitet habe, sodass die Zuhörer Sie erstmal ein wenig kennenlernen.
Ja.
Im zweiten Teil wird es im Allgemeinen um die Definition des Begriffes Euthanasie gehen. Der dritte Teil wird dann von Fragen handeln über das St. Johannes Stift in Marsberg bis 1945. Und der vierte Teil werden dann Fragen über die Anstalt nach 1945 sein. Wenn es jetzt sonst keine Nachfragen mehr gibt, würde ich dann direkt mit der ersten Frage anfangen.
Ja.
Und zwar, wie heißen Sie und was umfasst die Aufgabenfeld?
Ja, mein Name ist Professor Dr. Phil Franz Werner Kersting. Ich bin vom Beruf Historiker. Ich war viele Jahre bis zum Ende vergangenen Jahres am LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte in Münster tätig. Gleichzeitig, das bin ich auch weiterhin, bin ich außerplanmäßiger Professor für neuere und neueste Geschichte am Historischen Seminar der Universität Münster. Dort mache ich auch weiter etwas Wissenschaft. Aktuell biete ich dort eine Online-Vorlesung an zum Thema Psychiatrie und Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Und ein Teil, Kapitel des Vorlesungsstoffs betrifft eben auch den Fragenkomplex, um den es ja heute in hohem Maße geht, die NS-Euthanasie.
So, kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Die wäre, was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrem Beruf?
Ja, eine gute Frage, die ich aber für mich relativ schnell spontan beantwortet habe. Im Grunde ist es die Möglichkeit seiner Neugierde, in meinem Falle der historisch-wissenschaftlichen Neugierde, immer wieder neu bei Entdeckungen auf den eigenen Forschungsfeldern zu folgen und diese Neugierde ein Stück weit damit zu befriedigen. Und ein zweiter Aspekt, der mir besonders gefällt und was ich im Rahmen der Forschung und der Lehre besonders gerne auch mache, ist das, was man heute Forschungstransfer nennen würde, also die Vermittlung der eigenen Ergebnisse in eine größere interessierte Öffentlichkeit. Und ein schönes Beispiel dafür, und deswegen habe ich auch Herrn Meyer spontan zugesagt, ist eben auch das Meeting heute mit Ihnen, das ja auch ein Stück Forschungstransfer ist. Wir unterhalten uns ja über historische Geschehnisse und deren Erforschung, die entsprechenden Ergebnisse. Und so mache ich eben auch sehr gerne die Lehre an der Universität. Andere Veranstaltungen auch schon vor Schulklassen gemacht. Also diese beiden Punkte Neugierde und Forschungstransfer, denke ich, prägen mein Interesse an diesem Beruf besonders stark.
Okay. Haben Sie Angehörige, die Opfer der Euthanasie wurden? Oder wie kamen Sie dazu, sich auf dieses Thema zu spezialisieren?
Nein, Ben, Angehörige habe ich zu diesem Thema nicht. Ich bin auf das Thema gekommen, 1986 bin ich als junger Volontär an dem eben schon erwähnten LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte eingestiegen, in ein damals gerade auf den Weg gebrachtes Forschungsprojekt zur Verstrickung der westfälischen Provinzialheilanstalten in die NS-Psychiatrieverbrechen. Ich bin damals mit einer Studie speziell über die Anstaltsärzte betraut worden und seitdem hat mich dieses Thema auch nicht mehr losgelassen. Ich habe mehrere andere Forschungsthemen, zum Teil zu ganz anderen Feldern, also etwa die Geschichte der Jugend, die Geschichte von Stadt-Land-Beziehungen, die Erinnerungskultur. Aber so bin ich auf dieses Themenfeld gekommen.
Okay, Sie haben es ja gerade schon mal leicht angeschnitten. Welche Themen haben Sie in der Euthanasie besonders bewegt?
Ja, also über dieses Forschungsprojekt bin ich zur Psychiatriegeschichte gekommen und auf dem, im Rahmen dieses Forschungsprojekts sind mir natürlich vor allen Dingen die massenhaften Zwangssterilisationen und die massenhaften sogenannten Euthanasiemorde an psychisch Kranken und geistig Behinderten immer besonders nahe gegangen. Und auf diesem Themenfeld hat mich immer besonders, vor allen Dingen in der Zeit meiner aktiven Forschung, die Frage interessiert und umgetrieben, wenn man so will, wie Ärzte, Mediziner, die eigentlich ja zum Helfen und Heilen berufen sind, zu Tätern oder Mittätern werden konnten. Also die Frage nach Handlungsmotiven, Handlungsspielräumen, auch nach möglichen Widerständen, sofern es sie überhaupt gegeben hat, von Ärzten, Medizinern, das ist eine Frage, die immer einen besonderen Schwerpunkt gebildet hat.
Okay, vielen Dank. Das wären auch schon die Fragen zu Ihrer Person erstmal. Ja. Dann würden wir jetzt direkt zu dem nächsten Fragenblock kommen. Das wären dann die allgemeinen Fragen. Und wir würden direkt starten mit, was versteht man unter dem Begriff Euthanasie?
Ja, der Begriff kommt aus dem Altgriechischen. Es ist zusammengesetzt aus dem Begriff Eu für gut und Thanatos für Tod, also guter Tod. Guter Tod. Und ursprünglich wurde unter Euthanasie praktisch die Kunst des Sterbens ohne absichtliche Lebensverkürzung verstanden. Ab Ende des 19. Jahrhunderts verändert sich aber dann die Wahrnehmung dieses Begriffs. Jetzt rückt die Frage der Selbstbestimmung des Menschen über seinen Tod, die Frage der Tötung auf Verlangen bei unheilbar Erkrankten zunehmend in den Vordergrund. Dann fällt auch der Begriff des Gnadentods. Und dieser Diskurs, der mit dem alten, ursprünglichen Euthanasie-Begriff dann immer weniger zu tun hat, dieser Diskurs ist dann zunehmend verbunden mit einer Wertbestimmung des menschlichen Lebens im Sinne gesellschaftlicher Nützlichkeit. Das heißt, die Frage, was ist etwa ein schwer Kranker sozusagen für die Gesellschaft noch wert? Nutzt es, in ihn noch etwas zu investieren, wenn es vielleicht auch andere wichtigere Felder gibt? Also das ist so ganz kurz die Entwicklung dieser Euthanasie- oder Gnadentoddiskussion seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis dann in den Nationalsozialismus hinein.
Dann würden wir auch direkt zur nächsten Frage kommen. Die hat auch was mit den Nationalsozialisten zu tun. Und zwar, wie haben die Nationalsozialisten den Begriff Euthanasie gebraucht?
Ja, ein ganz zentrales Dokument, das Sie aus Ihren Vorbereitungen und aus dem Projekt sicher auch kennen, das ist der berühmt-berüchtigte sogenannte Euthanasie-Erlass Hitlers, der auf den 1. September 1939 datiert ist. Und in diesem Euthanasie-Erlass fällt aber der Begriff Euthanasie gar nicht, sondern da wird auch von dem Gnadentod gesprochen. Es wird davon gesprochen, dass man die Befugnisse von Ärzten erweitert, damit sie nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Zustandes den Gnadentod gewähren können. Gemeint und beabsichtigt haben die Nationalsozialisten in Wirklichkeit aber nicht den Gnadentod, sondern im Grunde die Vernichtung lebensunwerten Lebens. Also die Aussonderung und Beseitigung von Menschen, die eben als Belastung des nationalsozialistischen Volkskörpers galten. Und somit ist der Begriff des Gnadentods im Grunde eine zynische, euphemistische Beschreibung für den der Nationalsozialisten selbst, für den Massenmord, den sie begangen haben. Der, ja, soweit vielleicht zu diesem Begriff. Ein zweiter Aspekt, den Sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob Sie, da wollten Sie, glaube ich, jetzt drauf kommen, nochmal den Begriff der T4-Aktion.
Genau. Meine Frage wäre dann, dass in Berichten über die Euthanasie oft der Begriff T4-Aktion fällt. Und was hat es damit überhaupt auf sich?
Ja, der Begriff T4 rührt von der Tiergartenstraße 4 in Berlin her. In der Tiergartenstraße 4 befand sich die Planungszentrale des nationalsozialistischen Krankenmordes. Und dort waren auch die Büros der vielen Tarnorganisationen in diesem Verbrechenskomplex. Heute ist dort ein, in der Tiergartenstraße 4, wo dieses alte Gebäude nicht mehr steht, ist heute ein sehr sehenswerter Lern- und Gedenkort für die Opfer von NS-Sterilisation und Euthanasie. Nach dem Krieg ist dann die Bezeichnung Aktion T4 die Bezeichnung geworden für den zwischen 1939 und 1941 organisierten Massenmord an psychisch Kranken. Es gibt im die Euthanasie-Verbrechen der Nationalsozialisten sind ein sehr komplexer Vorgang. Ganz zentral war die Aktion T4, in der von zwischen 1939 und 1941 es zu großen Massenverlegungen von Patienten und Patientinnen in andere Anstalten gab, in Anstalten, die gleichzeitig die mit Techniken, mit Räumen versehen war, in denen man dann per Gas diese wegtransportierten Patienten umbrachte. Also so viel zu dem Begriff T4. Also meint diese Verlegungen in erster Linie 39, 41 und die damit verbundenen Massenmorde.
Wie wurde darüber entschieden, welche Patienten umgebracht werden sollten? Und welche Begründungen hatten die Nationalsozialisten für ihr Vorgehen?
Ja, also im Fokus standen eben die Menschen, die sozusagen als lebensunwert oder als nicht mehr unterstützungsbedürftig im Sinne der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft galten. Die Entscheidung darüber oder die Selektion, wenn Sie so wollen, der Patienten lief so, dass an die Anstalten, und das etwa auch an die Anstalt in Marsberg, an die Provinzialheilanstalt, sogenannte Meldebögen geschickt wurden von der Euthanasiezentrale. Und diese Meldebögen mussten dann von den Direktoren, Ärzten vor Ort ausgefüllt werden. Und es gab Selektionskriterien, die so in einem Merkblatt zu diesem Meldebogen aufgelistet waren: rassische Zugehörigkeit, Erblichkeit und Unheilbarkeit des Leidens. Also da sollte dann zum Beispiel angegeben werden, wie lange ist der Patient oder die Patientin schon in der Klinik. Das Fehlen produktiver Arbeitsleistung und sogenanntes asoziales bzw. kriminelles Verhalten. Also nach diesen Kriterien wurden dann die Meldebögen ausgefüllt. Diese Meldebögen gingen dann nach Berlin und dort entschieden Gutachter, medizinische Gutachter mit einem roten Kreuz, das bedeutete Tötung, und mit einem blauen Kreuz, mit einem blauen Strich auf dem Meldebogen, das bedeutete Überleben. Das heißt, das sind Gutachter, die lediglich anhand dieses Schriftdokuments der Meldebögen das entschieden haben. Und die endgültige Entscheidung trafen dann sogenannte Obergutachter. Und aufgrund dieser Entscheidung wurden dann Transportlisten zusammengestellt, die an die Anstalten zurückgingen und nach denen dann die effektiven Transporte zusammengestellt wurden. Also ganz wichtig die Meldebögen, das Votum der Gutachter und dann der Obergutachter, salopp gesagt, machten sie entweder so oder so nach diesen Kriterien. Und dann wurden vor Ort die Transporte zusammengestellt und in die Gasmordanstalten gebracht.
Okay, vielen Dank. Die nächsten Fragen würden sich dann explizit auf die Kliniken in Marsberg bis 1945 beziehen. Und zwar die erste Frage wäre dann, können Sie erklären, welchen Platz Marsberg im Zusammenhang mit T4 und Euthanasie einnimmt?
Ja, Marsberg ist ja ein Psychiatriestandort, auch historisch schon mit zwei Einrichtungen. Es gibt die große Provinzialheilanstalt und es gab seit 1911 das sogenannte St. Johannes-Stift, eine Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und beide Einrichtungen waren allerdings in unterschiedlicher Form in die Euthanasieaktion involviert. Die Provinzialheilanstalt wurde eben auch ab 1940 bis 1941 von der Aktion T4 erfasst. Es gab beginnend mit einem ersten Transport einiger jüdischer Patienten Ende 1940, gab es dann 1941 vier große Transporte in die Anstalt Weilmünster, in die Anstalt Idstein-Kalmenhof, dann nochmal nach Idstein-Kalmenhof und ein dritter Transport ebenfalls nach Idstein-Kalmenhof. 1943 gab es eine zweite große Verlegungswelle, die nicht mehr im engeren Sinne zur T4-Aktion gehört, in der aber eben auch wieder Hunderte von Patienten und so eben auch aus Marsberg in andere Regionen und Anstalten wegtransportiert wurden. Die Marsberger Transporte von 1943 gingen nach Meseritz-Oberwalde und nach Lüben in Schlesien. Das St. Johannes-Stift, also quasi das zweite Standbein des Psychiatriestandortes Marsberg, das war in den Verbrechenskomplex der NS-Kindereuthanasie involviert, weil dort ab Ende 1940 eine sogenannte Kinderfachabteilung zur Begutachtung und Tötung behinderter Säuglinge und Kinder eingerichtet war. Aber zu der Kinderfachabteilung haben Sie vielleicht auch noch eine Frage.
Genau, das ist sogar die nächste Frage. Die wäre nämlich, ob Sie erklären können, was genau eine Kinderfachabteilung ist und was dort stattfand.
Ja, die Kinderfachabteilungen, das ist ähnlich wie der Begriff des Gnadentods, ist der Begriff Kinderfachabteilung auch wieder eine beschönigende, zynische Tarnbezeichnung. Denn eine Kinderfachabteilung war nichts anderes als eine Begutachtungs- und Tötungsstation im Rahmen der nationalsozialistischen Kindereuthanasieaktion. Und diese Kinderfachabteilung hat es einmal in Westfalen am St. Johannes-Stift in Niedermarsberg gegeben und von dort, aus Gründen, die wir gleich vielleicht noch besprechen, wo sie dann wegverlagert an die Klinik in Dortmund-Applerbeck. Also Kinderfachabteilung, davon gab es gut 30 im ganzen Reichsgebiet, waren die Tatorte, wenn man so will, der Kindereuthanasie. Nicht alle Säuglinge, Kinder, die auf so eine Kinderfachabteilung eingewiesen wurden, sind umgebracht worden. Dort sind auch Begutachtungen durchgeführt worden. Es gab auch Therapien. Aber eben für einen Teil der dort gelandeten Säuglinge und Kinder mündete eben der Aufenthalt in die Entscheidung des verantwortlichen Arztes an den Reichsausschuss. Das Kind kann jetzt, da kann die Tötung freigegeben werden.
Vielleicht würde ich da einmal nachhaken, weil ich das einfach total krass finde, wie Sie das erzählen. Wenn ich mir das vorstelle, dass dort Säuglinge ermordet worden sind, ja. Wie wurde das denn überhaupt da festgestellt durch irgendwelche Ausschüsse? Was für Diagnosen wurden da gestellt? Das ist ja unbegreiflich sozusagen.
Es gab, Herr Meyer, es gab am 18. August 1939 gab es einen Geheimerlass des Reichsinnenministeriums an alle Gesundheitsämter, Gesundheitsbehörden, der festlegte, dass eben Ärzte und Hebammen zur amtlichen Meldung sogenannter missgebildeter und sonst behinderter Neugeborenen und Kleinkinder bis zum dritten Lebensjahr verpflichtet sind. Das waren dann Anzeigen der Hebamme an das Gesundheitsamt, von dort dann weitergeleitet, Anzeigen über Fälle von Idiotie und Mongolismus zum Beispiel, über Mikro- oder Hydrozephalie, über Missbildungen jeder Art sowie von Lähmungen einschließlich der sogenannten Littleschen Erkrankung. Und die Gesundheitsämter haben dann einer Tarnorganisation der Kindereuthanasie, nämlich dem sogenannten Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden, das ist auch schon wieder so ein Tarnbegriff, diesem Reichsausschuss haben sie diese Säuglinge und Kinder gemeldet. Und deswegen wird in der Forschung oft auch nur ganz von Kindern, die von der Euthanasie betroffen waren, auch einfach nur oft nur kurz von Reichsausschusskindern gesprochen. Also das sind die Kleinstkinder, Kinder, zum Teil auch Jugendliche, die eben dann Opfer der speziellen NS-Kindereuthanasie wurden. Muss man sich das vorstellen. Das heißt, dass also auch die Kinder, die dann in Niedermarsberg auf der Kinderfachabteilung untergebracht waren, zum Teil von weit her kamen. Also die kamen nicht alle nur, die wurden nicht alle nur über das nächstgelegene Gesundheitsamt eingewiesen, sondern die kamen zum Teil von weit her. Und für Westfalen war zunächst die Kinderfachabteilung im St. Johannesstift sozusagen der zentrale Verlegungsort für diese Fälle in Anführungszeichen, und dann in der zweiten Hälfte 1941 die Kinderfachabteilung in Dortmund-Ablerbeck.
Danke, Herr Kersting. Ich finde das einfach nur so, wenn man selber auch irgendwie ein Kind hat, dann ist die Vorstellung einfach total furchtbar. So.
Ja, das kann man wohl sagen. Also salopp gesagt, das ist eben auch, wenn man das dann erforscht, ist harter Tobak. Und der Arzt in Marsberg, der Dr. Sengenhoff, das war der leitende Arzt der Kinderfachabteilung, der hatte eine Dissertation geschrieben über Missbildungen bei Neugeborenen. Also das war nicht der ausschlaggebende Grund für seine Tätigkeit dort, aber es hat bei seiner Auswahl mit eine Rolle gespielt. Er war also etwas sensibilisiert für die Krankheitsbilder, die jetzt in diese Kinderfachabteilung hineinkamen. Okay, so viel vielleicht zu der Frage.
Dann die nächste Frage wäre, welche Personen kamen nach Marsberg und wie wurden diese dann da behandelt? Und vielleicht können Sie dazu ja sogar ein Beispiel nennen.
Ja, also ein direktes biografisches Beispiel kann ich jetzt spontan nicht liefern, aber es sind eben Säuglinge und Kinder, die eben in dem eben beschriebenen Sinne sozusagen auffällig waren, die zum Teil eben dann über Gesundheitsämter, Hebammen gemeldet wurden und die eben teilweise auch aus der Sicht ihrer Angehörigen, also aus der Sicht der Familie, wenn sie zum Beispiel eben schwerst mehrfach behindert waren, die oft auch aus der Sicht der eigenen Familie Kinder waren, für die man eigentlich medizinisch nicht mehr viel machen konnte. Und die Rolle der Angehörigen in so einer Situation und das Verhalten der Angehörigen, das ist ganz schwer zu beurteilen. Man ist heute manches Mal etwas schnell und sagt, wieso? Die Familien hätten das Kind ja zu Hause behalten können. Aber es waren eben Verhältnisse der Diktatur. Es gab eben diesen Meldemechanismus. Und dann gab es eben bei dem einen oder anderen Angehörigen vielleicht auch die Vorstellung, weil es ja auch getarnt war, auch vielleicht kann man dem Kind, vielleicht wird unserem Kind in Marsberg doch noch geholfen, weil ja nicht mit offenen Karten gespielt wurde. Und vielleicht kann ich Ben nochmal ein konkretes biografisches oder lebensgeschichtliches Beispiel nach unserem Interview vielleicht durch eine Mail nochmal, sage ich mal, nachreichen. Ich habe da einen Fall im Auge, aber das konnte ich jetzt heute Morgen nicht mehr im Detail recherchieren.
Wir haben da ja auch zwei Schülerfolgen werden noch kommen in der Zukunft. Da haben wir ja Paul Brune, wo es ja auch schon Berichte darüber gegeben hat, auch im Fernsehen, und Astrid Steiner, die wir noch gefunden hatten.
Ja, aber da haben Sie natürlich völlig recht. Ich hatte jetzt Paul Brune, da kenne ich natürlich die Geschichte. Es gibt ja auch den sehr sehenswerten Film über Paul Brune, an dem ich auch ein bisschen beratend mitgewirkt habe. Und dieses Beispiel ist mir jetzt bei der Vorbereitung auf das Interview offen gestanden, aber entfallen.
Ja.
Aber das hätte man natürlich nennen können, diese Biografie, wie eben unter welchen Umständen so ein Kind dann in eine Kinderfachabteilung kommt. Mhm. Ja, danke nochmal für den Hinweis auch.
Es stellt sich mir jetzt noch die Frage, wieso die Direktoren der Kliniken bei solch einer schlimmen Tat überhaupt mitgemacht haben.
Ja, ich habe das ist eine schwierige Frage. Ich habe mich natürlich mit der Frage beschäftigt, warum eben das Gros der Anstaltsdirektoren auf dem Feld der Kindereuthanasie, aber dann auch im Rahmen der Normaleuthanasie T4 eben keinen Widerstand geleistet haben, sondern letztlich im Sinne des Systems funktioniert haben. Und da würde ich einmal darauf verweisen, dass die Psychiater, die leitenden Psychiater an den Anstalten, die hatten praktisch eine autoritäre Anstalts- und Beamtensozialisation hinter sich und steckten praktisch in einem Korsett aus Befehl und Gehorsam, was die Abwicklung des Massenmordes auf dem Dienstweg begünstigt hat. Einerseits wurde dadurch die Bereitschaft zu Einbruch, Einspruch und Widerstand gehemmt. Andererseits förderte diese Anstalts- und Beamtensozialisation eine vielfach penible Abwicklung der Vorgaben von Politik und Verwaltung, selbst dort, wo es im Alltag eigentlich noch Spielräume gab. Hinzu kam, dass der oberste Dienstherr der westfälischen Anstaltsärzte, der Landeshauptmann Karl Friedrich Kolbo in Münster, residierte in dem heutigen Landeshaus in Münster, dass Kolbo die Euthanasieaktion nicht nur deckte, sondern selbst aktiv unterstützte. Das heißt also, der Dienstvorgesetzte im höheren Sinne war eben keiner, von dem man irgendwelche Formen der Unterstützung für Verweigerung oder Widerstand bekommen hätte. Und ein weiterer Punkt, den man vielleicht auch nicht übersehen sollte, und der mit erklärt, warum es keinen Widerstand zumindest einzelner Ärztegruppen gegeben hat, ist die Personalsituation im Krieg. Die alten, zum Teil auch konfessionell einheitlichen Ärztekollegien im Sinne kleiner, gewachsener und intakter sozialer Netzwerke gab es an den Anstalten nicht mehr. Man hatte alte, erfahrene und besonnene Klinikdirektoren gegen jüngere politische Karrieristen ausgetauscht. Traditionell katholisch ausgerichtete Anstalten hatten nationalsozialistische Direktoren und Ärzte bekommen, ja, die protestantisch und dann sogar aus der Kirche ausgetreten waren, wie zum Beispiel auch in Marsberg der Direktor Kaldewey und dann später auch der Direktor Steinmeier, der von 1939 bis 1942 Direktor an der Klinik und am St. Johannesstift war. Und zu dieser veränderten Personalsituation hinzudenken muss man sich für den Krieg natürlich dann noch massive Personallücken infolge von militärischen Einberufungen. Es gab zum Beispiel auch seit 1939 keine Konferenzen aller Direktoren oder Ärzte mehr. Wo es aber keine oder zumindest halbwegs intakten Netzwerke oder runden Tische mehr gibt, fehlt unter den Bedingungen einer Diktatur eine wichtige Voraussetzung für aktivere organisierte Form von Widerstand. Und eine zweite wichtige Voraussetzung für einen möglichen Widerstand wäre der Fortbestand einer Wertewelt gewesen, die eben noch nicht oder noch nicht nachhaltig nationalsozialistisch beeinflusst war. Die hätte sich vielleicht als Gegenmodell zu Ideologie und Praxis des Hitler-Regimes aktivieren lassen, aber diese Welt gab es nicht mehr oder zumindest nicht mehr in hinreichender Form. Selbst die durchschnittlichen Psychiater hatten sich 1940, 1941 schon zu weit auf den NS-Berufsalltag und die Entwertung, Vernachlässigung und Ausgrenzung ihrer eigenen Schutzbefohlenen der seelisch Kranken eingelassen. Wichtiger Beleg dafür ist, dass auch unter den westfälischen Anstaltsärzten und Anstaltsdirektoren die Politik der nationalsozialistischen Zwangssterilisation, das war ja die erste Etappe, ein hohes Maß an Zustimmung gefunden hat. Und es waren überhaupt, haben die Anstaltsärzte dem NS-System eine hohe Zustimmung entgegengebracht. Und sie waren auffällig stark zum Beispiel in der NSDAP und in anderen Parteigliederungen organisiert. Stärker als im Reichsdurchschnitt. Also das sind vielleicht jetzt etwas lang, aber so ein paar Überlegungen, die eben mit erklären können an einem regionalen Beispiel, warum das ausgeblieben ist, was man heute sozusagen rückblickend oft empört für selbstverständlich hält, nämlich dass man sagt, warum ist da keine Gruppe aufgestanden und hat das verhindert.
Wenn ich auch da nochmal etwas nachhaken dürfte, ist vielleicht jetzt noch ein bisschen spontan oder speziell, aber auch da stelle ich mir wieder vor, Sie hatten es ja auch am Anfang angedeutet, weswegen wird man denn Arzt oder arbeitet in dem Bereich? Ja, eigentlich, weil man ja Menschen helfen will.
Ja.
Oder auch im Bereich Pflege, Pflegepersonal. Ja. So. Wie muss man sich das denn dann vorstellen?
Dieses ärztliche, Herr Mayer, dieses ärztliche Selbstverständnis, das hat eben eine, ja, schon teilweise fing das vor dem NS an, aber im NS selbst hat es eine massive Verschiebung erfahren. Man war eben nicht mehr die Heilung, wenn man so will, die Fürsorge galt nicht mehr dem Individuum, dem individuellen seelisch Kranken, sondern die Fürsorge, die Pflege galt praktisch der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft oder dem sogenannten Volkskörper. Den gesund zu machen und gesund zu halten, das war das vorrangige Ziel und nicht mehr die individuelle Fürsorge für den einzelnen Kranken. Also das ist schon eine perspektivische Verschiebung, auch in dem Selbstverständnis vieler Ärzte oder nationalsozialistischer Mediziner, die das mit erklären hilft.
Wer wusste denn außerhalb der Kliniken von den Vorgängen? Und wenn welche davon wussten, wie haben diese Menschen denn darauf reagiert?
Ja, es gibt und da ist Marsberg auch ein interessantes oder teilweise auch typisches Beispiel. In dem kleinen katholischen Marsberg sprach es sich natürlich schnell rum. Das am St. Johannesstift etwas lief, was nicht in Ordnung war. Und es entstand Unruhe in der Bevölkerung und es kursierte zum Beispiel hinter vorgehaltener Hand für den Dr. Sengenhoff der Name Dr. Sensenhoff oder auch der Begriff Engelmacher fiel. Und diese Unruhe, dieses Wissen um die Vorgänge am St. Johannesstift hat dann maßgeblich dazu beigetragen, dass man die Kinderfachabteilung von Niedermarsberg nach Dortmund-Ablabeck verlegt hat. Und man hat die in Dortmund-Ablabeck in eine schon bestehende Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung integriert. Und dadurch konnte man diese Verlegung etwas besser tarnen. Und Dortmund-Ablabeck hat dann die Kindereuthanasie von 1941 bis zum Kriegsende stattgefunden. Also die Kinderfachabteilung und der dortige Leiter der Kinderfachabteilung, Dr. Theodor Niebel, die haben ihr Handwerk bis zum Kriegsende gemacht. Also es gibt in anderen, wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, an anderen Anstaltsorten, wie zum Beispiel in Hadamar, da hat man dann den Rauch aus den Schornsteinen steigen sehen. Also es sind ja, die Patienten sind ja dann in Gaskammern ermordet und dann und diese Gaskammern, in diesem Prozess entstand Rauch, Rauchentwicklung und da gibt es auch ein, zwei Bilder, die eben sozusagen auch den Leuten signalisiert haben, da läuft was ganz Ungewöhnliches und das sind eben so, ist wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass in Teilen der Öffentlichkeit schon eine Kenntnis darüber gab. Und ein prominentes Beispiel aus Münster ist der berühmte Protest des Bischofs Galen, seinen Protestpredigten im Sommer 1941, durch den ja auch der Krankenmord in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Vielleicht nicht in jedem Detail, aber dass dort Patienten mit Tötungsabsicht massenhaft verlegt wurden, das hat Galen damals öffentlich klar angesprochen.
Okay, vielen Dank. Dann wäre meine nächste Frage direkt, warum die meisten Leute nicht versucht haben, ihre Angehörigen aus den Kliniken zu holen.
Ja, ich habe eben ja schon einmal ein Beispiel oder eine Facette genannt, dass es eben, wie gesagt, es vielleicht auch Angehörige gerade bei Neugeborenen oder Kleinkindern mit Missbildung gab, die eben sozusagen auch damit zu Hause überfordert waren, die vielleicht auch gar nicht wussten, wie soll es dann mit dem eigenen Kind weitergehen. Es gibt einzelne Fälle, wo dann zunehmend bekannt wird, da werden Patienten wegtransportiert. Es gibt einzelne Fälle, wo Angehörige sich dann an die Klinikleitung wenden und versuchen, eben, sage ich mal, den Vater, den Bruder, den Onkel sozusagen nach Hause zu holen. Das ist in einigen Fällen gelungen, aber das ist sozusagen kein Massenphänomen gewesen. Und zum Teil wusste man ja auch nicht genau Bescheid. Es gab viele Gerüchte und deswegen darf man sich diesen Handlungsspielraum, den man heute retrospektiv eben manches Mal vielleicht für etwas größer hält, eben tatsächlich gar nicht so groß vorstellen.
Ja, dann wären wir schon fertig mit den Fragen zu Marsberg bis 1945 und würden jetzt direkt zu den Fragen nach 1945 kommen.
Ja, gerne.
Und zwar, wie war es nach der NS-Zeit in solch einer Klinik als Patient?
Ja, also es gibt in den Kliniken, das gilt für das St. Johannesstift, für die Provinzialanstalt Marsberg, aber auch für die anderen Einrichtungen, gibt es eine Art Nachkrieg. Also viele der katastrophalen Versorgungs- und Unterbringungsverhältnisse haben noch deutlich über 1945 fortbestanden. Es gab auch in den Jahren 1946 bis 1947 noch eine relativ hohe Sterblichkeit. Stichwort Trümmergesellschaft, kalte Winter, Ernährungsengpässe. Und es gab weiterhin auch Fremdbelegungen. Im Zweiten Weltkrieg hatte man viele Anstaltsräume freigemacht, um dort zum Beispiel Militärlazarette unterzubringen. Diese Fremdbelegung ging zum Teil dadurch weiter, dass die Alliierten jetzt dort ihre Lazarette eröffneten. Also die Raum- und Unterbringungssituation war nach wie vor, schlecht. Was mich oft beschäftigt hat und wo ich für mich selber bisher sozusagen keine Antwort gefunden habe, und deswegen fand ich Ihre Frage ziemlich zentral. Wie war das in so einer Klinik? Man könnte vielleicht etwas salopp sagen, diese Anstalten oder Anstaltsorte waren ja praktisch kontaminiertes Gelände. Wenn man in einer Einrichtung arbeitet, in der mehrere hundert Patienten in den Tod geschickt wurden, dann muss man sich ja wirklich fragen, wie haben das dann auch die damit vielleicht nicht einverstanden waren, wie haben die das überhaupt verarbeitet? Wie haben die das beruflich eigentlich weggesteckt als Arzt, als Pfleger, als Schwester? Und ob das nicht Teil eines, sagen wir mal, dann auch nicht aufgearbeiteten Traumas gewesen ist, was die Psychiatrie und die Anstaltspsychiatrie nicht vielleicht auch stärker, als sie das selbst wahrhaben wollte, über 1945 hinaus belastet hat. Und die Anstalten waren natürlich auch durch die Beteiligung an den Verlegungen und Morden, hatten die Anstalten natürlich in Teilen der Öffentlichkeit noch weiter an Vertrauen verloren. Also, und deswegen war der Begriff der Anstalt, der Anstaltspsychiatrie, weit über 1945 hinaus, auch durch diese NS-Vergangenheit, sehr stark negativ besetzt. Und es hat vielleicht nicht umsonst dann viele, viele Jahre gedauert, bis die psychisch Kranken sozusagen aus dem Schatten des Wirtschaftswunders überhaupt heraustreten konnten und dass man eben dann Reformen der Psychiatrie in Gang brachte.
Ab diesem Zeitpunkt ist bei uns leider die Internetverbindung abgebrochen, weswegen Professor Kersting uns die letzten zwei Antworten per Sprachaufnahme zukommen lassen hat. Die erste Frage war: Wurden nach Kriegsende die verantwortlichen Ärzte bestraft und wenn ja, wie? Und die zweite Frage war: Das Thema NS-Euthanasie scheint vielen Menschen im Vergleich zu anderen Verbrechen der Nationalsozialisten relativ wenig zu sagen. Woran liegt dieses Unwissen Ihrer Meinung nach?
Lieber Herr Mayer, lieber Ben, zu der Beobachtung, das Thema NS-Psychiatrie scheine vielen Menschen im Vergleich zu anderen Verbrechen der Nationalsozialisten relativ wenig zu sagen, habe ich einen etwas anderen Eindruck gewonnen. In der Tat ist das Thema der NS-Psychiatrie nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch jahrzehntelang nicht wirklich thematisiert worden, im Gegenteil, von vielen verdrängt, vergessen. Aber es hat doch gerade in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit und auch im erinnerungskulturellen Diskurs deutlich an Bedeutung gewonnen. Deswegen bin ich da etwas optimistischer, was Kenntnisse über diesen Verbrechenskomplex angeht. Ich möchte vielleicht ein paar Beispiele nennen. Einmal die große 2014 gestartete Wanderausstellung der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie und Nervenheilkunde, erfasst, verfolgt, vernichtet, kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus, die zwischen 2014 und 2020, 2020 ist die Ausstellung dann zu Ende gegangen, in diesen Jahren von mehreren hunderttausend Menschen national und auch international an ganz verschiedenen Standorten gesehen wurde. Und also auch eine Multiplikatorenwirkung hatte, was die Wissensvermittlung zu den Geschehnissen in den Kliniken im Dritten Reich angeht. Denken Sie, das wäre vielleicht ein zweites Beispiel daran, dass es inzwischen auch speziell für Opfer der NS-Euthanasie die bekannten Stolpersteine gibt. Es gibt eine Reihe von Lern- und Gedenkorten. Ich habe in dem Interview ja schon auf den Lern- und Gedenkort T4 in Berlin hingewiesen. Aber hier in der Region gibt es zum Beispiel seit einigen Jahren etwa an der LWL-Klinik in Lengerich einen Gedenkpfad für die Opfer der dort wegtransportierten und dann ermordeten Patientinnen und Patienten. Es gibt inzwischen Literatur, die Angehörige über betroffene Angehörige im Nationalsozialismus geschrieben haben. Bekanntes Beispiel, das Buch von Sigrid Falkenstein, Annas Spuren, ein Opfer der NS-Euthanasie, das mittlerweile auch in leichter Sprache vorliegt. Oder weiteres Beispiel, populäre Filme, wie etwa den Film Nebel im August, der auch nochmal das Thema Euthanasie und Kindereuthanasie fokussiert. Und vielleicht letztes Beispiel, ich kenne aus eigenen Gesprächen, Betreuungen, doch durchaus inzwischen mehrere Schulen, an denen Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ihre Facharbeit zu diesem Thema geschrieben haben. Also, ich denke, dieses erinnerungskulturelle Feld ist inzwischen gut bestellt, aber es war in der Tat auch überfällig, dass diese Verankerung in der Erinnerungskultur zustande kam. Und damit bin ich noch bei dem letzten Punkt, der uns ja beschäftigt hat, einer Einschätzung der Relevanz des Themas Umgang mit Menschen mit Behinderungen in der Geschichte für heute und wiederum speziell auch bezogen auf die NS-Psychiatrieverbrechen. Und da würde ich sagen, dass diese Relevanz sich einmal auch aus der Verpflichtung ergibt, in einer Zeitspanne, in der die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Nationalsozialismus bekanntlich immer kleiner wird, gerade da dann jetzt dafür zu sorgen, dass die Erinnerung von der lebendigen zur kulturell überlieferten Erinnerung übergeht und dass man der Verpflichtung nachkommt, wie ich es jetzt mal salopp nennen würde, den Staffelstab der Erinnerung eben auch bewusst an die nachwachsende Generation weiterzugeben. Und also die Herausforderung, wie die NS-Vergangenheit lebendig bleibt, wenn die biografischen Bezüge, also über die Zeitzeugen, das können die Opfer sein, das können auch Täter, Mitwisser sein, wie diese Bezüge lebendig gehalten werden können. Und eine zu der Relevanz des Themas gehört natürlich auch die Tatsache, dass solche grundsätzlichen Fragen, ob es menschliches Leben geben soll oder nicht, ob es nicht mehr oder noch lebenswert ist und wer im Extremfall über diesen Wert entscheidet, das sind ja Fragen, die in die NS-Psychiatrie massiv hineingewirkt haben, dass diese Fragen eben keineswegs erledigt sind, sondern auch noch eine aktuelle Bedeutung haben, sie sich auch heute und künftig stellen. Ich nenne nur die Stichworte Sterbehilfe und Suizidbegleitung, Gentechnik oder auch Pränataldiagnostik. Oder denken Sie an die aktuelle Diskussion um die sogenannte Triage. Das heißt also um die Entscheidung auf Intensivstationen über die Frage, wenn es eng wird, wen beatmet man jetzt weiter und bei wem stellt man möglicherweise das Beatmungsgerät ab. Auch das ist eine Werteentscheidung. Gefährlich, auch das hat man dann in der Entwicklung von Weimar bis dann in die NS-Zeit hinein gelernt. Gefährlich kann es immer dann werden, wenn Diskussionen um den Wert des Lebens in Zeiten leerer öffentlicher Kassen mit Überlegungen in Richtung Kostenersparnis sich verbinden, wenn also wirtschaftliches Denken überhand nimmt. Und unter diesen gerade genannten Gesichtspunkten, denke ich, mahnt eben die eigene Geschichte und hier speziell die NS-Psychiatriegeschichte zur Wachsamkeit. Und ich denke, das ist ja auch ein Anliegen Ihres Projektes insgesamt, dass man eben gerade mit Blick auf Menschen mit Behinderung, mit Blick auf Menschen mit körperlichen, seelischen Handicaps eine besondere Verpflichtung hat im Sinne des Inklusionsgedankens und der Friedenskultur insgesamt und dass auch für diese Menschen eben möglichst viel getan wird, damit sie mit uns gemeinsam ein menschenwürdiges und so weit wie möglich auch selbstbestimmtes Leben führen können. Dies wären nochmal einige Überlegungen zu Ihrer Frage nach der Einschätzung der Relevanz Ihres Projektthemas insgesamt und speziell des Schwerpunktes der NS-Psychiatrie für heute. Ich hoffe, diese Sprachnachricht ist gut übergekommen. Vielen Dank nochmal für das interessante Interview die Tage. Und hoffe, dass ich mit dieser Sprachnachricht jetzt das etwas abrupte Ende des Interviews jetzt ganz gut auch in Ihrem Sinne kompensieren konnte. Weiterhin alles Gute, viele Grüße, Franz-Werner Kersting.
Vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge. Unsere Kontaktinformationen findet ihr wie immer in der Beschreibung.